Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Seit dem Jahr 2000 gibt das EEG die Rahmenbedingungen der erneuerbaren Energien vor. Anfang kommenden Jahres soll mit dem EEG 2021 die aktuelle Novelle in Kraft treten, die derzeit im Bundestag beraten wird. Eine Studie von UPD Research in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Solarwirtschaft hält diese Neufassung vor allem für PV-Anlagen für problematisch, die nach 20 Jahren aus der Förderung fallen. Mein Name ist Tobias Bücklein und ich bespreche die Studienergebnisse jetzt mit Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft BSW und Dr. Martin Ammon, Geschäftsführer des Forschungsinstituts UPD Research. Wie am Anfang jeder Episode möchten wir uns auch heute wieder bei einem Partner bedanken, der uns unterstützt und mit dem wir erfolgreich zusammenarbeiten. Heute ist das die Solarfabrik GmbH aus dem Spessart. Die Solarfabrik zählt zu den traditionsreichsten Unternehmen im Photovoltaikbereich und profitiert von mehr als 20 Jahren Erfahrung nach deutschem Qualitätsanspruch. Ihre Produkte stehen für langjährige Erfahrung, neue Impulse und sind in allen Bereichen einsetzbar, sei es für Privatanlagen, für industrielle Projekte oder auch Freiflächen. Aber jetzt zu unseren Gästen. Hallo Herr Körnig, hallo Herr Dr. Ammon.
Wunderschönen guten Tag.
Hallo Herr Böcklein, grüße.
Sie haben ja gemeinsam eine Studie durchgeführt, die sich mit den wirtschaftlichen Folgen des EEG 2021 für ältere PV-Anlagen beschäftigt hat. Herr Dr. Ammon, nach dieser Studie, Ihrem Kurzgutachten zufolge, werden die Mehrzahl der Betreiber ihre Solaranlagen abschalten, sobald sie nach 20 Jahren aus der Förderung fallen. Wie kommen Sie zu dieser Erkenntnis?
Ja, die Gründe liegen hierfür natürlich in der aktuell vorliegenden Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes begründet. Das heißt, im neuen EEG sind ja verschiedene Themen festgeschrieben und hierbei geht es insbesondere einerseits darum, dass die vorrangige Einspeisung von Strom aus diesen Anlagen das Stromnetz zwar erhalten bleibt, aber es sind dafür andere Themen darin enthalten, zum Beispiel, dass die Einspeisevergütung für diese ausgeförderten Anlagen oder das, was sie dafür noch bekommen, sozusagen sich am Börsenstrompreis abzüglich anfallender Vermarktungsgebühren orientiert. Eine anteilige EEG-Umlage von 40% muss auf eigenverbrauchten Strom gezahlt werden. Das heißt, das ist darin festgelegt, genauso wie das Thema, dass die Anlagen bereits ab einer Größe von einem Kilowatt Peak entsprechend ein intelligentes Messsystem installieren müssen. Und das sind genau all diese Thematiken, die dann entsprechend dazu führen, dass der Weiterbetrieb dieser Photovoltaikanlagen wirtschaftlich unter diesen Rahmenbedingungen, und das haben wir in der Studie intensiv untersucht, so nicht mehr abbildbar ist. Das heißt, die meisten Anlagen, die installiert wurden, 2000 beginnen bis 2008 in etwa, waren ja auch aufgrund der Förderbedingungen auf die vollständige Einspeisung des erzeugten Stroms ausgelegt. Und nun nach 20 Jahren, nach der Betriebsdauer, muss natürlich erstmal auch die Anlage sozusagen auf diese Nachförderperiode, nenne ich es mal, umgerüstet werden. Das heißt, es muss in einen neuen Wechselrichter investiert werden und es entstehen auch sonstige Kosten für die Umrüstung auch auf Eigenverbrauch. Und um diese Investition und damit auch einhergehend diese laufenden Betriebskosten der Anlagen decken zu können, müssen natürlich auch entsprechende Einnahmen generiert werden. Und Einnahmen, um das zu decken, können natürlich nur daraus erfolgen, dass ich entweder Strom einspeise und dafür eine Vergütung oder einen Preis bekomme und natürlich auf der anderen Seite durch die Ersparnis von Bezugskosten für Strom aus dem öffentlichen Stromnetz. Und hier liegt halt die Problematik.
Wir schauen uns das vielleicht nachher nochmal genauer an, diese wirtschaftliche Betrachtung. Zunächst mal vielleicht eine ganz blöde Frage, Herr Körnig. Diese Anlagen fallen nach 20 Jahren aus der Förderung heraus, aber an und für sich sind die doch noch gut, oder? Oder ist nicht ein Weiterbetrieb, ist der eigentlich technisch nicht mehr möglich? Oder was muss man da tun, damit man die weiter betreiben kann?
Also die Frage ist absolut berechtigt, denn technisch wäre der Weiterbetrieb der meisten dieser Altanlagen, dieser ausgeförderten Anlagen auch nach 20 Jahren noch durchaus für mindestens weitere 10 Jahre möglich. Und er wäre im Übrigen auch sinnvoll, weil wir brauchen ja für die Erreichung der Klimaziele jedes verfügbare Megawatt an Photovoltaik. Die Studien, die Wissenschaftler und Marktforscher sind sich hier ja längst einig, dass wir eine erhebliche Beschleunigung des Ausbaus auf der einen Seite brauchen der Photovoltaik. Wir brauchen eine Vervielfachung des Ausbautempos. Und wenn man das abgleicht mit dem, was jetzt der Gesetzgeber möchte, so ist er viel zu langsam im Zubau. Und das heißt, es ist umso wichtiger, auch die bestehenden Anlagen, die noch gut funktionieren, weiter zu betreiben. Im Übrigen auch, um hier natürlich diese Anlagen fit zu machen. Wenn das eine Laufzeit von mehr als 10 Jahren noch funktioniert, dann macht es ja Sinn, auch darüber nachzudenken, sie nachzurüsten, mit Speichern sie zu erweitern, um möglichst hohe Anteile dieses selbst erzeugten Stroms auch unmittelbar vor Ort zu verbrauchen, zum Beispiel auch für die Betankung eines eigenen E-Autos oder einer Wärmepumpe, also diese sogenannte dezentrale Sektorenkopplung. Und das ist der Grund, warum wir sagen, das können wir uns gar nicht leisten, hier die Pioniere von Kopf zu stoßen, sondern wir brauchen da jede Kilowattstunde. Und im Übrigen hat auch die Bevölkerung, dass wir haben eine Repräsentativbefragung gemacht, überhaupt kein Verständnis dafür, dass diese Anlagen außer Betrieb genommen werden, egal welcher parteipolitischen Couleur. Man ist sich dort einig, mindestens 3/4 der Befragten sagen, diese Anlagen sollen weiter betrieben werden.
Mhm. Jetzt haben Sie ja, Herr Dr. Ammon, in der Studie gerade schon angedeutet, wirtschaftliche Gründe spielen vor allem eine große Rolle. Haben Sie wirklich herausgefunden, dass ein Rückbau dieser Anlagen stattfinden würde? Und was würde dazu führen, dass wirklich flächendeckend ein Rückbau stattfinden würde?
Es ist halt so, der Anlagenbetreiber kann nach der 20-jährigen Phase der Förderung jetzt nicht einfach die Anlage weiterlaufen lassen, sondern er muss sich ja entscheiden, was er damit tut. Mhm. Und um diesen Weiterbetrieb zu ermöglichen, muss er erstmal aktiv investieren. Mhm. Und genau das haben wir im Studienrahmen untersucht. Das heißt, wir haben hier verschiedene Größenklassen an Photovoltaikanlagen hinsichtlich des Weiterbetriebs betriebswirtschaftlich untersucht. Und hier hat sich dann gezeigt, dass aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen dieser EEG-Novelle 2021 ein Weiterbetrieb nur mit erheblichen Verlusten für den Anlagenbetreiber einhergeht. Mhm. Wir wissen zwar aus verschiedenen Befragungen, die wir schon über viele Jahre machen, dass gerade bei privaten Haushalten die Rendite der Solaranlage jetzt nicht zentral im Mittelpunkt steht, aber der Großteil der Akteure, der Investoren wünscht sich natürlich, zumindest auch bei privaten Haushalten, mindestens eine Kostendeckung. Das heißt, man sollte mit der Anlage keinen Verlust sozusagen einfahren.
Und das wäre tatsächlich die Folge, dass man einen Verlust hat.
Genau, genau. Das, was wir getan haben, das, was eben schon der Kollege Carsten König kurz angesprochen hat, ist das Thema, dass es natürlich verschiedene Optionen gibt. Das heißt, wir haben hier 4 Nutzungsprofile erstellt und durchgerechnet. Das heißt, einerseits kann man natürlich die Anlage genauso weiterlaufen lassen, wie sie bisher konzipiert war, das heißt mit 100% Einspeisung des Stroms. Und die anderen 3 Nutzungsprofile berechnen hier das Thema Eigenverbrauch, das heißt, ich kann Eigenverbrauch machen, ohne jetzt zum Beispiel einen Speicher dazu zu nehmen, dann habe ich eine geringere Eigenverbrauchsquote, ich kann einen Speicher dazu nehmen, dann erhöht sich das nochmal deutlich und ich kann auch neue Verbraucher, wie zum Beispiel die Elektromobilität nehmen und kann dadurch nochmal mehr Strom im Haushalt verbrauchen oder überhaupt verbrauchen. Letzten Endes, das was die Berechnungen hier gezeigt haben, dass dieses Nutzungsprofil 1, das heißt 100% Einspeisung, funktioniert in keinster Weise. Das heißt, hier würde je nach Anlagengröße bei den kleinen Anlagen in etwa ein Verlust über diese 10 Jahre von fast 3.000 Euro entstehen. Und bei größeren Anlagen sind das dann 5.000 Euro und mehr, die am Ende an Verlust stehen. Mhm. Und wenn man das jetzt für die anderen Nutzungsprofile berechnet, dann sieht man auch hier, dass wenn diese EEG-Novelle so in Kraft tritt, nur eine positive Betriebsweise sozusagen umsetzbar ist bei Gewerbeanlagen, die etwas größer sind und die einen höheren Eigenverbrauch besitzen. Mhm. Da ist das einzig umsetzbar, bei allen anderen verliert der Nutzer letzten Endes Geld.
Herr Körnig, können Sie die Konsequenzen davon mal in Zahlen beziffern? Was würde das denn bedeuten, wenn diese Anlagen abgeschaltet würden?
Ja gut, es sind in der Summe bis zu 500.000 Betreiber von Solarstromanlagen, die hier in den nächsten 10 Jahren betroffen werden. Das sind zunächst einmal in den Energiemengen in den ersten Jahren noch überschaubare Größenordnungen, die sich aber schnell dann aufbauen bis zu 1 Gigawatt Mitte der 20er Jahren und nachher geht das hoch auf bis zu 10 Gigawatt. Das sind also Größenordnungen, die wir uns nicht leisten können. Man muss sich jetzt natürlich fragen, was muss passieren, um dies zu verhindern, um diesen Weiterbetrieb sicherzustellen. Das will ich noch mal hervorheben. Braucht es keine Anschlussförderung, aber es muss eine Barrierefreiheit geben beim Wechsel eben hin zu möglichst hohen Eigenverbrauchsanteilen. Es kann nicht sein, sagen wir, dass eine sinnlose und kostentreibende Nachrüstpflicht für Messeinrichtungen gefordert wird, die im Übrigen auch Netzbetreiber für absolut verzichtbar halten. Es kann nicht sein, dass hier die ihren Solarstrom vom eigenen Dach selber nutzen wollen, quasi noch eine Strafabgabe von rund 2,5 Cent über diese anteilige EEG-Umlage zahlen müssen, was im Übrigen auch gegen EU-Recht verstößt. Die Bundesregierung muss bis Mitte nächsten Jahres hier eine Richtlinie aus Brüssel umsetzen, die zumindest für Anlagen unterhalb von 30 Kilowatt Peak Leistung das gar nicht mehr erlaubt, dass der Eigenverbrauch hier mit der EEG-Umlage belastet wird. Also das sind wichtige Marktbarrieren, die müssen weggeräumt werden, damit die Betreiber nicht draufzahlen müssen, denn ansonsten werden sie die Freude an der Sonnenstromernte verlieren, den Betrieb ihrer Anlagen einstellen und es wird ungleich schwieriger werden, in dem gleichen Umfang Neukunden zu akquirieren, als die schon mal akquiriert sind, die bei der Stange zu halten und auch diese Anlagen doch bitte weiter zu betreiben.
Sie haben ja gerade davon gesprochen, dass zusätzliche Kosten auf die PV-Anlagenbetreiber zukommen durch diese EEG-Novelle. Dazu kommen ja die Kosten, die vielleicht ohnehin nach einer 20-jährigen Betriebszeit auf die Anlagenbetreiber zukommen. Können Sie vielleicht dazu noch kurz was sagen?
Ja, Herr Dr. Amon, Sie haben das ja auch untersucht. Also wenn wir richtig informiert sind aus der Praxis und nach Analyse des Gesetzesentwurfs, sehen wir ohnehin ja, das hat auch das Umweltbundesamt analysiert in einem eigenen Gutachten schon vor geraumer Zeit, für solche Altanlagen Betriebskosten, je nach natürlich Konfiguration und Alter von 4 bis 6 Cent in etwa die Kilowattstunde. Dafür ist es schon notwendig, eben umzuschwenken auf möglichst hohe anteilige Eigenverbrauchsanteile. Und hinzu kommen jetzt eben einmal Kosten, zunächst einmal für die Umstellung, für die Einrichtung von zusätzlichen Zählern. Teilweise ist die alte Zählerinfrastruktur gar nicht dafür vorgesehen. Das heißt, in manchen Fällen muss man sogar neue Zählerschränke dann einbauen, die bis zu 2.000 Euro kosten können. Und spätestens dann beginnt natürlich der Betreiber nachzurechnen. Rechnet sich das denn für mich noch? Und dann hat er noch eine Zählermiete auch zu bezahlen jedes Jahr. Und das sind dann Dinge, die gemessen auf der anderen Seite, was an Erträgen dem gegenübersteht, bei diesen Kleinstanlagen ja auch der ersten Generation, das waren ja nicht, da wurden ja noch nicht die ganzen Dächer voll gemacht mit Photovoltaikmodulen, das steht dann in keinem Verhältnis zueinander und ist vor allen Dingen, das ist ja das Entscheidende, es ist nicht notwendig, um die Systemstabilität oder Systemeffizienz zu gewährleisten. Das sagen eben selbst Netzbetreiber, die sagen, was sollen wir mit diesen Daten anfangen? Wir brauchen die gar nicht.
Okay. Jetzt haben Sie ja, Dr. Amon, in Ihrer Studie auch untersucht, wie es gehen könnte. Welches Szenario wäre denn eines, mit dem ein Weiterbetrieb von ausgeförderten Solaranlagen sinnvoll möglich sein könnte?
Ja, wie wir das gerade schon von Herrn Körnig gehört haben, es geht insbesondere darum, jetzt nicht eine zusätzliche Förderung einzuführen, das ist gar nicht notwendig, sondern die Barrieren abzubauen. Das heißt, gerade das Thema die Abschaffung der EEG-Umlage auf eigenverbrauchten Strom, was ja mit 40% der EEG-Umlage, also ungefähr momentan 2,5 Cent die Kilowattstunde zu Buche schlägt, und natürlich auch das Thema der Reduzierung der Kosten des Betriebs des Stromzählers, das heißt diese intelligenten Messsysteme, die gefordert sind, die müssten auf jeden Fall oder sollten nicht gefordert, nicht vorgeschrieben sein, weil diese Kosten den Betrieb derart negativ beeinflussen, dass letzten Endes dann ein wirtschaftlicher Betrieb nicht mehr möglich ist.
Wäre das dann für alle vier von Ihnen vorhin genannten Bereiche wirtschaftlich sinnvoll, wenn man diese beiden Kriterien weglassen würde?
Nein, das auch nicht. Das heißt, das, was sich zeigt, ist, dass selbst wenn man das weglässt, die reine Einspeisung der Anlagen, das heißt 100% Einspeisung des erzeugten Stroms, ist nach wie vor nicht wirtschaftlich. Das ist genau das, was Herr König gerade ansprach. Das heißt, die natürlich vorgegebenen Investitionskosten nach dieser 20-jährigen Laufzeit, das heißt in den Wechselrichter, in einen generellen, sage ich mal, Anlagencheck, diese Kosten müssen erst wieder eingespielt werden und dadurch kostet die Kilowattstunde halt zwischen 4 und 6 Cent. Und das bedeutet wiederum, wenn ich dann am Börsen zum Börsenstrompreis, der momentan ungefähr bei 4 Cent die Kilowattstunde liegt und ja auch teilweise Tendenzen hat, darunter zu liegen, verkaufe, mache ich damit Verlust. Das heißt, die 100%ige Einspeisung lässt sich nicht darüber refinanzieren. Alle anderen Modelle mit Eigenverbrauch, und das ist genau der Hebel, der wichtig ist, die sind dann zumindest gering rentabel bis mittelrentabel, sage ich mal. Und dadurch würden sich dann die Betreiber und damit ja auch die Investoren auf jeden Fall auf den Weiterbetrieb einlassen.
Herr König, Sie hatten ja vorhin schon mal vorgerechnet, was das für den Strommarkt bedeuten würde, für einen Verlust auch eben an Leistung. Wie würde denn die Konsequenz für den Arbeitsmarkt, für die Wirtschaft aussehen, wenn tatsächlich dieses Szenario so käme, wie es jetzt vorgesehen ist?
Ja gut, es ist ja klar, dass sich das auch auswirken wird. Einmal in vermiedener Einsparung von Kohlendioxid, wenn diese Anlagen außer Betrieb gehen und eben nicht in erheblich stärkerem Umfang dann eben der Ausbau kompensiert wird, ist das natürlich ein Schaden fürs Klima. Da gibt es ja Analysen der Umwelt- und Gesundheitsfolgekosten. Das hat die Studie auch sich genau angeschaut. Und es wird auch Auswirkungen haben auf die Beschäftigung. Das ist das eine. Wir müssen aber eben schauen, wie wir insgesamt die Energiewende ja in den Griff bekommen und die Photovoltaik den Anteil geben, die sie braucht, wie wir auch den Speichermarkt in Schwung bringen. Und dafür wären gerade diese älteren Anlagen eben, indem man sie fit macht, auch für möglichst hohe Eigenverbräuche, eine wunderbare Chance, hier eben auch den Speicherausbau in Deutschland noch stärker voranzubringen. Deshalb bedauern wir das Ganze so und fordern hier unbedingt Nachbesserungen. Aber vielleicht gebe ich mal weiter an den Marktforscher, der die Zahlen ja genauer nochmal nennen kann.
Ja, sehr gerne, Herr Dr. Amon.
Ja, also wie gesagt, die Anlagen, die vor ihrer sozusagen technischen Laufzeitende abgeschaltet werden, das hat natürlich Implikationen auf die Strommenge. Das heißt, wir haben ja ausgerechnet, dass diese Anlagen, die ja zwar in ihrer Leistung im Laufe der Jahre langsam gedrosselt sind, aber trotzdem kommt hier eine Strommenge von gut 26 Terawattstunden zusammen, die entsprechend nicht erzeugt werden. Und daran hängen verschiedene Kosten. Das heißt, wir haben das mal an Umweltkosten hochgerechnet. Das heißt, diese CO2-Menge, die dann entsprechend nicht kompensiert wird, was das bedeutet. Und da kommen wir hier schon auf einen Wert kumuliert über diese Jahre von 1,3 Milliarden Euro. Das heißt, da ist schon ein großer Betrag, der da steht. Ein anderer großer Betrag, der da steht, ist, wenn man diese Anlagen, die dann vorzeitig abgeschaltet werden, ersetzt mit neuen Photovoltaikanlagen, die zwar deutlich günstiger sind, aber gleichzeitig muss man halt nochmal in eine komplette Anlage investieren. Und wenn man sich das anschaut, da sind da auch nochmal 3,3 Milliarden Euro, die da zu Buche schlagen, um dieses zu kompensieren. Und das, was eben der Carsten König angesprochen hat, hat natürlich auch Implikationen auf weitere Branchen, gerade Speicherindustrie. Diese Anlagen, die bislang nur eingespeist haben und jetzt auf Eigenverbrauch umgerüstet werden sollen, da ist natürlich ein großer Hebel für Speichernachrüstung in einem sehr, sehr hohen Verhältnis. Das heißt, hier entgeht den Unternehmen ein großer Umsatz. Den haben wir hier auch im Studienrahmen mit gut 900 Millionen Euro beziffert. Und als letzten Aspekt, weil es ja auch gerade aktuell ist und deutlich steigt, das Thema Elektromobilität. Das heißt, diese Altanlagen mit ihrem sauberen Strom, ausgeförderten Strom, sind natürlich auch ideal, um Elektromobile sauber und dezentral zu laden. Und auch hier sehen wir natürlich einen gewissen negativen Effekt, wenn diese Anlagen abgeschaltet werden. Das speist sich auch aus Marktforschung, die wir ja seit langem machen. Und hier zeigt sich, dass wenn wir fragen, was die Alteigentümer mit ihren Anlagen machen wollen, dann steht da, sie wollen Speicher nachrüsten und sie wollen sich Elektromobile kaufen, um diesen Strom, den sie dann sozusagen überhaben, entsprechend zu verbrauchen.
Vielleicht darf ich einen Punkt noch kurz ergänzen. Es wurde eben gesagt, die Anlagen sind jetzt günstiger. Richtig ist, die Anlagen sind günstiger, wenn man sie neu errichtet, als sie damals zum Zeitpunkt der Nullerjahre errichtet wurden. Aber man muss ja vergleichen, dass diese Anlagen eben mehr oder weniger abgeschrieben sind. Mhm. Jetzt also Betriebskosten haben von 4 bis 6 Cent in der Größenordnung. Und wenn man das vergleicht mit den Anlagen, die neu errichtet werden, so sind die Neuanlagen in den Erzeugungskosten für die nächsten Jahre in diesem Kleinanlagensegment, um das es sich hier handelt, noch nicht preiswerter als der Weiterbetrieb. Ne? Das zeigt also, es ist jetzt nicht so, dass das Repowering in jedem Falle der bessere Weg wäre aus volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Das kann man doch so sagen, Herr Dr. Amon. Bin ich da richtig?
Ja, definitiv, definitiv. Da haben Sie recht, ja.
Ja, Herr Görnig, vielleicht zum Schluss. Sie sind ja nun Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft. Ist das jetzt schon zu spät mit dem EEG 2021 oder was können Sie da noch tun? Was sind Ihre konkreten Forderungen an die Bundesregierung und wie wollen Sie das erreichen, dass da vielleicht doch noch der Dreh kommt?
Ja, es geht ja letztendlich darum, aus diesem, ich sag mal ganz ehrlich, etwas verkorksten Gesetzesentwurf ein Solarbeschleunigungsgesetz zu machen. Das heißt, auf der einen Seite Marktbarrieren abzubauen und nicht neue zu schaffen, wie wir es hier zum Beispiel heute im Rahmen dieses Podcasts verdeutlicht haben, am Beispiel der sogenannten ausgeförderten Ü20-Anlagen. Da gibt es viele andere Stellen im Gesetzesentwurf, die zu weiteren Marktbarrieren führen. Das würde ja zu weit führen, die alle hier in diesem Rahmen zu nennen. Aber es geht darum, also an vielen Stellschrauben noch zu drehen. Wir sind in einem fortgeschrittenen Gesetzgebungsverfahren. Genau genommen befasst sich gerade der Bundestag mit diesem Gesetzesentwurf. Es war aber schon immer so, dass beim Erneuerbaren Energiengesetz der Bundestag die Federführung hatte und das souverän war. Und ich hoffe sehr, dass die Erkenntnisse gerade letzten 1-2 Jahre, was die Verschärfung der Klimakrise anbelangt und die ja auch deutlich verschärften Klimaziele, dass die jetzt Niederschlag finden. Das wird der Lackmustest sein, auch, denke ich, im Vorwahljahr, wie ernst es die Große Koalition mit dem Klimaschutz nimmt, ob sie jetzt hier nachjustiert, den Weiterbetrieb von Hunderttausenden Anlagen ermöglicht, deutlich schneller Photovoltaik ausbaut, Marktbarrieren auch beim Thema generell Eigenverbrauch und Mieterstrom abbaut und auch den Systemwechsel hin zu Auktionen bei Solardächern darauf verzichtet. Wir werben dafür, wir sind ein Verband, das heißt, wir machen Politikberatung. Wir arbeiten mit Studien, mit Fakten. Wir machen Allianzen mit anderen Verbänden, gerade zu den hier genannten Themen. Es ist eine ganze Reihe von Verbänden, Verbraucherschützern, der Immobilienwirtschaft, den Mietern, die überhaupt kein Verständnis haben für diese Einschnitte. Gemeinsam zeigen wir Flagge und versuchen auch unter Corona-Bedingungen, da geht ja viel Aufmerksamkeit leider ab, unser Thema immer wieder zu platzieren. Auch über Bevölkerungsumfragen. Ja, und zu guter Letzt sind wir geladen als Experte nun in der Bundestagsanhörung als Bundesverband Solarwirtschaft und werden auch hier den Parlamentariern ins Gewissen reden und hoffen dann, dass ein Gesetz nicht so rausgeht, wie es reinkommt und dass wir dann eben barrierefrei auch diese noch gut funktionierenden Altanlagen weiter betreiben können, mindestens 10 Jahre.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch Interesse an diesem Thema haben, finden Sie den Bundesverband Solarwirtschaft im Internet unter www.solarwirtschaft.de, Dr. Amon und EUPD Research unter www.eupd-research.com. Vielen herzlichen Dank, Herr Körnig.
Ja, einen sonnigen Tag noch.
Vielen Dank, Herr Dr. Amon.
Ja, herzlichen Dank.
Ich bedanke mich für Ihr Interesse und ich hoffe, Sie sind auch nächstes Mal wieder bei unserem Podcast dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Alles zur neuen Energiewelt finden Sie auf Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform, The Smarter E-Europe, vom 9. bis 11. Juni 2021 in München. Sie umfasst Messen, Konferenzen, Foren, Workshops und vieles mehr. Infos im Netz unter www.thesmarter.de.